Ich freue mich, dass ich die Ehre habe, am ersten Sonntag im Jahr zu euch reden zu dürfen. Oh, Samstag. Ich habe Sonntag, ich habe heute jedem gesagt, ich habe mal einen Sabbatmorgen, einen wirklichen Sabbat und ich habe frei. Ich freue mich darauf, hoffe, dass ihr das wisst. Sonntag hat für mich immer so viel mit Dienst zu tun. Ich mache das gern übrigens und deshalb freue ich mich umso mehr. Schön, dass ihr hier seid, herzlich willkommen. Wir haben vorher gesungen, wenn Jesus die Mauer runterreißen kann, dann wird es crazy. Das ist eine jugendliche Sprache. Gebet hat etwas mit dem zu tun. Bei Gott kann es ganz crazy werden. Ich weiß nicht, was du bereit bist in diesem Jahr. Ich bin echt begeistert, dass Gott uns dieses Thema des Gebetes aufs Herz gegeben hat. Wir waren ein paar Tage weg. Wir haben so bewegt, was ist dran? Und irgendwo war das so, als das Thema Gebet auf dem Tisch war, für uns war klar, das möchten wir einfach mit euch so ins Jahr hineinsteigen. Wir werden sicher bis Ende Februar, wahrscheinlich bis Ende März in dieser Serie laufen und denkt jetzt nicht, es kommt eine Serie über das Vaterunser, wir werden ganz anders dran gehen. Also lasst euch auf das ein. Matthias ist übrigens in der Ukraine. Nicht, dass er denkt, er sei krank im Bett, das ist geplant, er weiß, dass ich hier stehe. Ganz liebe Grüße von ihm. Er besucht Projekte und vor allem einen Mann im Bereich, der eine Obdachlosenarbeit macht und vieles darum herum. Er ist mit einem Freund unterwegs. Einfach nicht, dass er denkt, er kneift in der Gemeinde, er schiebt eine Krise. Er ist glücklich in der Ukraine, er ist auf Missionsreise und da ist das Herz von Matthias einfach drin. Ich lasse ihn auch ganz bewusst gehen, weil ich weiß, das ist sein Herzschlag. Ich bin gerne zu Hause und in der Mission. Ich weiß nicht, wo wir uns dann am Schluss finden, wenn wir pensioniert sind. Okay, wir steigen ein in diese Predigtserie. Und interessant ist ja, wenn es ums Gebet geht, die Erfahrungen sind sehr verschieden. So verschieden eigentlich, wie es Menschen gibt, sind das persönliche Erfahrungen. Und all diese persönlichen Erfahrungen, die prägen. Es existieren Vorstellungen über Gebet, wie wir das erleben sollen, wie oft man beten soll, wie viel man beten soll. Wir pflegen religiöse Traditionen und Prägungen. Wir haben welche Erwartungen in uns wecken, also wenn man von Gebet redet. Es wäre jetzt spannend, wir als Pfingstler, wenn wir darüber austauschen würden, was haben wir für eine Erwartung, wenn man von Gebet redet? Wenn man bei den Orthodoxen geht, da ist die Liturgie völlig logisch. Und ja, kein freies Gebet. Also je nachdem, woher wir kommen, und wir haben den Eindruck, wir müssen diese Erwartungen auch erfüllen. Dann kennen wir die Gebete im Notfall. Da muss Gott oftmals hinhalten. Wir erinnern uns dann, wenn es ein bisschen eng wird, Gott könnte es ja auch noch geben. Dann haben wir auch diese Momente, wo wir enttäuscht sind. Wir haben gebetet, uns schwingen Vorstellungen vor, wie Dinge Gott hätte erfüllen sollen und es kam nicht so. Wir sind enttäuscht. Das andere ist, uns kann Gebet treiben durch das schlechte Gewissen, aus ganz verschiedenen Motiven. Wir distanzieren uns, weil wir ein schlechtes Gewissen haben. Es bewegt uns die Leistung im Gebet, man sollte doch, vielleicht auch um Gott zu gefallen oder ihn zu besänftigen. Je nachdem, was deine Geschichte ist, das sind Dinge, die schwingen irgendwo mit. Und interessant ist auch, wir reden selten über das persönliche Gebetsleben. Wann hast du das letzte Mal mit jemandem ausgetauscht, wie dein persönliches Gebetsleben aussieht? Das ist fast wie über die Sexualität. Das scheint etwas ganz Intimes zu sein. Ich weiß nicht, was die Gründe wirklich sind. Ich habe da mir nicht näher Gedanken gemacht. Aber das ist eine Realität. In der Seelsorge frage ich ab und zu mal, wie geht es dir im Gebet? Und ich sage euch eins, oftmals ist das der Knackpunkt, der Dinge löst. Ich beginne ganz an einem anderen Ort jetzt, Wikipedia. Was sagt Wikipedia über Gebet? Das Gebet, das ist abgeleitet vom althochdeutschen Wort Gibet, abgeleitet nicht von Beten, sondern von Bitten. Ist übrigens interessant. bezeichnet eine zentrale Glaubenspraxis vieler Religionen. Es ist eine verbale oder nonverbale rituelle Zuwendung an ein transzendentes Wesen, das ist eine Gottheit, ein Gott, eine Göttin. Neben dem Vorgang des Betens als gemeinschaftliches oder persönliches Gebet wird im Deutschen mit Gebet auch ein vorformulierter, feststehender Text bezeichnet. Ein solches Gebet kann auf einen unbestimmten Urheber zurückgehen, zum Beispiel einen Religionsstifter, einen Heiligen oder einen religiösen Schriftsteller. Manche Gebete werden zu einem bestimmten Anlass im Leben des Einzelnen oder der Gemeinschaft gesprochen. Gebete werden in der Familie oder in der Religionsgemeinschaft tradiert und gelernt. Die bekanntesten Gebete sind im Judentum das Schma Israel und im Christentum das Vater Unser. Die Gebets- und Liedersammlung der Psalmen hat für Juden und Christen Bedeutung. Und dann geht es weiter, es hätte noch vieles, aber das war für mich noch wichtig. Das Gebet unterscheidet sich durch seine persönliche und kommunikative Komponente von anderen religiösen Praktiken. Also der kommunikative und persönliche Teil. Es setzt also die Vorstellung eines persönlichen Gottes voraus, die etwa im Buddhismus oder Taoismus nicht vorhanden ist. Außerdem setzt es voraus, dass ein solcher Gott empfänglich ist für eine solche Form der Zwiesprache und nicht etwa allein durch kultische Handlungen, Opferpraktiken und so weiter erreicht werden kann. Also sogar Wikipedia schreibt das ganz klar, es geht hier eigentlich um Beziehung, es geht um Begegnung. Und unser Wunsch in dieser Predigtserie ist wirklich, dass wir das Gebet neu entdecken. Vielleicht denkst du, ich habe das schon lange entdeckt, dann freu dich. Aber ich weiß einfach, das ist für viele ein Thema. Wir wünschen uns wirklich persönliche Begegnungen mit Gott, die dich berühren, die dich inspirieren und auch bewegen. Wir wünschen uns, dass das übernatürliche Eingreifen von Gott du erleben darfst. Persönlich, in der Gemeinde, aber auch dort, wo wir sind, in unserer Gesellschaft, auch in der Schweiz. Nicht einfach nur im Engen, wo wir sind, sondern wirklich, dass Gott bewegen darf. Und interessant ist ja immer, wer Gott erlebt, der hat etwas zu erzählen. Also ich muss euch ganz ehrlich sagen, wenn ich etwas mit Gott erlebe, mein lieber Matthias, der muss das wissen. Da schweige ich nicht. Und dann spätestens unsere Kinder, die müssen das auch wissen. Wie es das Herz voll ist, geht der Mund über. Und unser Wunsch ist wirklich, dass dieses Übernatürliche ganz neu uns erfassen kann. Und unser Thema heute ist ja, Gebet ist Beziehung pflegen. Gott ist die Quelle des Lebens von ihm. Er ist der Schöpfer. Von ihm geht die Wahrheit aus, die Weisheit, die Offenbarung. Und er ist, der er war, ist und bleibt. Er ist ein ewiger Gott. Und wir Menschen, wir leben im Heute. Wir sind beschäftigt mit unseren Momenten. Wir machen Sorgen für heute, wir machen Sorgen für morgen. Kennen wir alles. Unser Jetzt und die Jahre, aus denen wir kommen, das ist unser Leben. Mit dem sind wir beschäftigt. Aber Gott hat eine Weitsicht, die kennen wir nicht. Wir können nur ahnen, aber unser Denken ist fokussiert auf das Alltägliche. Ein kleines Beispiel von unserem Fokussieren. Ich leide manchmal an meinen abgenützten Gelenken und das ist nicht so schön. Aber ich kann euch sagen, wenn ich meinen Finger verbrenne, dann hat er viel größere Priorität. Merken wir etwas? Wir sind sehr fokussiert auf das Momentane. Gottes Wesen ist unergründlich. Gott mit dieser Weitsicht, der Ewige. Sein Handeln ist von seinen Absichten und seinen Plänen bestimmt. Und deshalb fallen auch da Welten aufeinander zu. Wenn wir an Gebet denken, da sind wir Menschen mit dem Heute und Jetzt beschäftigt und da ist ein Gott, der kommt irgendwo her. Der ist heute und der ist bis in Ewigkeit. Und diese wollen miteinander kommunizieren. Das sind einfach verschiedene Dinge, die da bewegen. Und für mich, ich habe mir überlegt, was ist eine gesunde Grundlage für ein Gebetsleben? Und ich habe mir überlegt, wenn wir Kleinkinder beobachten. Ich hatte gestern unsere Großkinder bei uns. Die Kinder bis zu einem gewissen Alter. die leben so vertrauensvoll. Wenn Großmami was sagt, dann ist das so. Mensch, die Zeit ist nur noch kurz, dann ändert sich das mit unseren Großkindern. Aber das ist so schön. Marita war krank, hatte Fieber. Wenn Großmami sagt, weißt du, der Sirup, der tut dir jetzt gut, dann trinkt sie den. Es ist so schön. Kinder sind so vertrauensvoll. Das Leben schreibt schnell andere Zeilen. Da lernen wir die Frustrationen kennen, die Enttäuschung, körperlichen und seelischen Missbrauch bis hin zu geistlichem Missbrauch. Das formt uns alle. Und durch diese Erfahrungen lernen wir. Wir sind sehr lernfähig. Unser Hirn speichert das ab, was wir erfahren. Und unser Unterbewusstsein speichert das ab. Und das ist das, was uns prägt. Wir sind deformierte Leute. Wisst ihr das? Es ist einfach so. Ihr dürft mich gerne nach eines Besseren belehren. Wir lernen, auf Momente zu reagieren, auf Menschen, auf Geräusche, Gerüchte, Bilder. Es kann mir geschehen, wenn jemand mit einem bestimmten Parfüm an mir vorbeiläuft, da kommt mir eine Person in den Sinn. Manchmal auch mit ganz negativen Verbindungen. Und so ist es auch im Gebet. Es liegt im Menschen drin, Gott anzurufen. Das hat Gott in uns hineingelegt. Und wir haben Vorstellungen, wie Gott reagieren sollte. Wir überlassen es oft nicht Gott selber, sondern haben unsere begrenzte Vorstellung, wie Dinge laufen sollen. Gebet hat mit Begegnung und Beziehung zu tun. Kennen wir noch dieses kindliche, glaubensvolle, einfach beten wie ein Kind? Die Kinder können das noch. Ich genieße das zurzeit auch mit unseren Großkindern am Abend. Einfach so zu beten, so kindlich. Und wir haben so verschiedene Motive, aus denen wir beten. Aber wie vertrauensvoll sind unsere Gebete wirklich? Wir spüren irgendwann auch eine Not. Ich möchte besser beten können oder Gott mehr erleben können. Und wir machen uns Strategien. Wir planen uns Zeiten ein, versuchen viele verschiedene Formen aus. Das macht Dani in seiner Kleingruppe, finde ich übrigens cool. Ich sage nicht, dass das falsch ist, versteht mich richtig. Und trotzdem, oftmals sind wir wie innerlich doch nicht unterwegs. Irgendwas hindert uns, Gott zu suchen, ihm einfach zu begegnen. Und eigentlich, ehrlicherweise, da stehen wir doch oftmals an. Und mir wurde etwas klar. Unsere Projektion unserer eigenen Erfahrungen, die wir machten und machen, die nehmen wir mit aufs Gottesbild und verbauen uns dadurch ganz viel Weg in der Begegnung mit Gott. Gott möchte Vertrautheit. Aber wie oft wurde dein Vertrauen missbraucht? Wir sind manchmal gar nicht mehr fähig, Vertrauen zu schenken. Wir sind skeptisch. Wir stellen Fragen, dürfen wir bei Gott alles machen. Aber Gott wünscht Vertrautheit. Gott möchte unser Freund sein. Aber ich glaube, dass wir Gott auch oft zum Feind machen. Gott möchte unser Vater sein. Aber oftmals erleben wir ihn irgendwie als eine Autorität, die uns irgendwo Angst macht. Wir wissen nicht so genau, was er will. Und da haben wir eine Haltung des weisen Kindes und nicht eines Kindes des höchsten Vaters. Gott ist ein Gott der Versöhnung. Ganz ehrlich, Hand aufs Herz. Wie oft gehen wir zu Gott und am liebsten möchten wir unsere Rachegedanke äußern. Aber wir sind zu fromm und machen das nicht. Gott ist ein Gott der Ermutigung. Wie oft hat dich Gott schon enttäuscht? Oder bist du von Menschen enttäuscht, von der Gemeinde enttäuscht und du bleibst dort stehen? Ohne Vertrauen ist eine Beziehung kaum möglich zum Leben. Wir können oberflächlich leben, das geht. Aber Intimität liegt nicht drin. Wir öffnen uns nicht. weil wir einander nicht trauen oder weil wir Gott auch nicht trauen. Wir sind verletzlich, das sind wir Menschen, das ist auch gut so. Und wir tragen eine Scham in uns. Und ich weiß nicht, was du dir jetzt unter dem Wort Scham vorstellst, aber ich möchte euch aus Wikipedia die Definition vorlesen. Mich hat die extrem berührt, wie detailliert Wikipedia das formuliert. Und lasst uns diesen Begriff Scham ein bisschen mitnehmen in die Thematik Gebet. Scham ist eines der großen Hinderungsgründe im Gebet. Scham ist ein Gefühl der Verlegenheit oder der Bloßstellung, das durch Verletzung der Intimsphäre auftreten kann oder auf dem Bewusstsein beruhen kann, durch unehrenhafte, unanständige oder erfolglose Handlungen sozialen Erwartungen oder Normen nicht entsprochen zu haben. Stolz wird als entgegengesetzter Pol zur Scham gesehen. Das Schamgefühl ist häufig von vegetativen Erscheinungen wie Erröten oder Herzklopfen begleitet. Manchmal auch von typischen körpersprachlichen Gesten wie das Senken des Blickes. Die Intensität der Empfindungen reicht von flüchtiger Anwandlung bis zu tiefster Beklommenheit. Scham tritt zum Beispiel bei empfundener Entblößung oder einem Ehr- oder Achtungsverlust im sozialen Umfeld auf. Scham kann auch durch Verfehlungen oder empfundene Unzulänglichkeit, Peinlichkeit anderer ausgelöst werden, die einem gemeinschaftlich verbunden sind. Hierfür ist mitunter der Neologismus Fremdschämen gebräuchlich. Der, und man staunt, das Wort gibt es erst seit 2009 in den Duden aufgenommen wurde und im 2010 in Österreich zum Wort des Jahres gekürt wurde. Auch für das Fremdschämen braucht man auch das Wort stellvertretende Peinlichkeit oder empathische Peinlichkeit. Wir spüren die Scham, die hat eine große Breite. Und ich weiß nicht, was du mit Scham verbindest, aber wir Menschen sind geprägt von einer Scham, die uns begleitet. Was wir Menschen gegenüber empfinden und auch oft benennen können, erleben wir auch in Bezug auf das Gebet. Scham und Stolz sind wesentliche Hindernisse für die Begegnung und die Beziehung auch mit Gott. Scham trifft auch sehr oft in Verbindung mit Schuldgefühlen auf. Wir kennen das im Westen mehr unter dem Thema Schuld. Also vergib mir, ich entschuldige mich, aber dahinter, darüber steht oftmals ein starkes Schamgefühl, das uns hindert, weil wir uns darin auch schützen wollen. Ich kenne es ganz persönlich auch an mir. Manchmal beschleicht mich ein völlig schräges Gefühl, wenn es darum geht, dass ich weiß, eigentlich müsste ich mit einer gewissen Sache zu Gott gehen. Ich müsste jetzt genauer überlegen, was genau, aber ich kenne dieses Gefühl und dann nehme ich so eine Trotzhaltung gegenüber Gott ein. Denke ich, warte nur, ich schaffe das schon. Ich bringe das schon irgendwie hin. Ich weiß nicht, vielleicht kann jemand dieses Gefühl nachempfinden, was ich kenne. Das hat mit meiner Scham zu tun. Ich bin in diesem Moment nicht bereit, vor Gott zu kapitulieren, ich will selber, hat mit der Scham zu tun. Ist ein bisschen kindisch, aber es ist so. Oder mein Gefühlszustand suggeriert mir, so einfach in meinem Gefühl, wo ich drin bin, Gott ist so weit weg. Hat Gott je gesagt, dass er sich entfernt? Kennt ihr das? Ich kenne keine Bibelstelle. Und ich fühle mich so allein, von Gott verlassen, vielleicht auch von Menschen verlassen. Und wie schnell verknüpfe ich genau diese Empfindungen mit meinem persönlichen Gebetsleben? Vielleicht habe ich etwas falsch gemacht. Vielleicht zieht sich Gott zurück. Ist das die Absicht von Gott? Ich denke nicht. Das sind Gedanken eines Waisenkindes, nicht eines Gotteskindes. Ein Gotteskind kennt das Herz seines Vaters, es kennt die Treue und seine Fürsorge. Und ich muss euch ehrlich sagen, vielleicht staunt ihr, wenn ich so das so offenlege, aber das sind manchmal Gefühle. Und ich bin dran, schon längere Zeit diese Gefühle zu entlarven und zu sagen, nein, das ist nicht mein Gott. Mein Gott ist anders. Mose ist mir ein sehr großes Vorbild im Bereich der Intimität mit Gott. Mose, der brachte auch nicht alles auf die Reihe, das wissen wir. Er schämte sich für sein Tun, für sein Unvermögen, aber er schämte sich auch für sein Volk. Und trotzdem suchte er immer wieder die Zweierschaft mit Gott. Er wollte sogar sein Antlitz sehen, aber Gott machte ihm klar, schau mal, das geht nicht, du würdest sterben. Das spüren wir auch wieder, diese Allmacht, dieses Kraftpotenzial von Gott, das wir uns gar nicht vorstellen können. Und Mose, das begeistert mich, Mose nahm Josua und Aaron mit in die Stiftshütte, er förderte sie in der Beziehung mit Gott, er nahm sie mit, er nahm sie als Jünger mit, dass sie das erleben, was er mit Gott erlebt. Er ließ sich nicht aufhalten von den schwierigen Umständen. Er ließ sich auch von sich selber nicht aufhalten, die Gegenwart Gottes zu suchen. Mose ist mir da ein riesiges Beispiel. Er hätte x-mal sagen können, da hast du dein Volk zurück, da hast du mich, blas mir in die Schuhe. Das geht nicht. Aber Mose blieb dran. Und das Geheimnis war dieses Treffen mit Gott, dieses 1:1 mit Gott. Und zu merken, Gott ist für sein Volk, Gott ist für Mose und Gott hat berufen und Gott ist mit ihm dran. Und daraus wuchs der Glaube und das Vertrauen immer wieder ganz neu. Das wurde immer wieder erneuert. Und ich wünsche uns einfach fürs 2019, dass wir ehrlich werden, in welcher Beziehung stehe ich mit Gott? Was hindert mich, Gott zu begegnen? Habe ich solche Hindernisse aus meiner Geschichte, die mich einfach auf Distanz gehen lassen? Habe ich Mut, Störfaktoren in der Beziehung mit Gott anzuschauen, sie zu benennen? Frag dich auch einmal, jetzt rede ich nicht zu den großen Betern, jetzt müsst ihr die Ohren schließen. Was hindert dich, was hindert mich in der Gemeinde zu beten? Was hindert mich in der Kleingruppe zu beten? Mit meiner Familie zu beten. Das ist doch eigentlich so hohl. Gott ist dieses Kraftpotenzial, ist die Quelle des Lebens. Und wie oft haben wir eine Scham, dies nicht zu tun. Die Scham macht da gute Arbeit. Entlarven wir unsere eigene Scham und bitten Gott um Offenbarung. Deshalb, lasst es ein bisschen crazy werden in diesem Jahr, aber am richtigen Ort. Das wünsche ich mir so sehr, auch für mein Leben. Ich rede voll zu mir, genauso wie ich zu euch rede. Ein tiefes Muster, das ich lange Jahre lebte in der Gottesbeziehung, kam aus meiner Vaterbeziehung. Mein Vater war streng. Und wenn ich einen Mist baute, ob es in seinen Augen ein Mist war oder nicht, das kann ich nicht beurteilen, ich wich ihm aus. Das war meine Strategie. Ich wich ihm aus. Die Zeit, die hat immer für mich gearbeitet und irgendwann war sowieso, wuchs das Gas wieder darüber und es war okay. Ich weiß wirklich nicht, wie mein Vater meine Dinge bewertet hat, das kann ich nicht sagen. Aber ich habe ein Grundmuster mitgenommen. Wenn mir Dinge geschehen sind in meinem Leben, das hat mich auf eine Distanz zu Gott genommen. Ich zog mich zurück, ich betete nicht mehr mit Gott. Und als Gott mir dieses Muster offenbarte, das war so ein Befreiungsschlag für mich in meinem Leben. Und da bin ich Gott echt dankbar. Ich weiß, es kann mir heute noch geschehen, dass dieses Gefühl hochkommt, aber heute kenne ich das. Und heute kann ich entgegentreten und sagen, nein, mein Vater, der empfängt mich mit jedem Mist, den ich gebaut habe. Werden wir ehrlich, akzeptieren wir auch im Moment Dinge, die Gott uns offenbart. Gott offenbart, weil er uns liebt. Wenn du spürst, da habe ich Dinge einfach mitlaufen lassen, dann ist das so. Aber Gott offenbart, weil er sagt, hey, wir gehen weiter miteinander. Ich sage ja zu dir, aber ich will dich weiterbringen. Und Gott kennt auch deine Gefühle darin. Was ist der Weg aus der Scham und aus solchen Empfindungen, die uns blockieren? Ich weiß nicht, weiß wer, jemand, wer die, was die Jahreslosung der Herrenhutterlosungen ist dieses Jahr? Genau, Psalm 34, 15. Und was steht dort? Rosemarie, die hat einen Spick, du weißt es, hä? Super. Suche Frieden und jage ihm nach. Der Psalmist sagt, suche Frieden, jage. Das ist ein Befehl. Und der Psalmist sagt etwas ganz Wichtiges. Mach dich auf. Ohne deine Entscheidung, im Gebet dich aufzumachen, geschieht nicht viel. Und als erstes, was ich dir empfehle, treffe dich mit Jesus. Treffe dich mit Jesus. Und ich möchte jetzt einfach ein bisschen von mir persönlich reden. Und was ich, wie ich meinen Weg gehe, ist nicht dein Weg, aber Jesus bleibt derselbe. Mir hilft es extrem, wenn ich merke, mein innerer Friede, der ist mir genommen. Da ist eine Schräglage vorhanden. Da gehe ich zum Kreuz. Manchmal weiß ich nicht einmal, was mir den Frieden wirklich gestohlen hat, aber ich weiß eins, wenn ich nicht Friede habe, dann muss ich ans Kreuz. Da ist Jesus mein Weg. Und oftmals offenbart mir Gott auch dort am Kreuz, wo wirklich so der Wurm versteckt ist. Weil, wieso ans Kreuz? Jesus hat unsere Scham und Schuld getragen. Der erste Ort, wo wir das wirklich loswerden können, damit wir Frieden haben können. Das ist unser Vorrecht, dass wir unsere Scham, wie immer wir die benennen, und meinen Stolz am Kreuz ablegen darf. Wir können es dort klären, wir können es dort loslassen, wir können es dort bekennen. Ich kann mich mit mir und mit Jesus versöhnen. Ich kann mich mit den Menschen versöhnen, mit denen ich vielleicht Mühe habe. Und es macht den Weg frei zum Vater. Ich möchte dir einfach eins sagen, was immer du empfindest, wenn du spürst, die Scham, die kommt so über dich, oder das schlechte Gewissen, oder du hebst innerlich ab und denkst, niemand darf mir reinreden. Spätestens dann ist es höchste Zeit, dass du ans Kreuz gehst, weil Jesus möchte genau da hineinreden. Die Jünger waren mit Jesus unterwegs und sie erlebten, wie Jesus mit ihnen diese Beziehung lebte. Auch wie sich diese Beziehung entwickelte. Er nannte sie am Schluss meine Freunde. Und sie erlebten auch, wie Jesus eine Beziehung zum Vater lebte. Und in das hinein kamen sie mit der Bitte, sagten sie zu Jesus, lehre uns beten. Sie spürten eine Heiligkeit, eine Vollmacht, eine Autorität, aber auch eine Wärme, eine Liebe, und sie wollten mehr wissen. Und interessant ist, Lukas 11,1, da steht, und es geschah, als er, das ist die Rede von Jesus, als Jesus an einem Ort war und betete, da sprach, als er aufhörte, einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Wir spüren da etwas. Da war dieser heilige Moment, wo sie den Vater und Jesus zusammen gesehen haben. Und da kam dieser Wunsch auf. Jesus, das wollen wir auch. Lasst uns diesen Wunsch haben. Das wollen wir auch. So wie Jesus und der Vater, das wollen wir auch. Später, und das Interessante ist ja, Jesus sagt etwas, er beginnt mit dem Gebet. Unser Vater. Er führt sie zum Vater. Es begeistert mich. Er führt sie zum Vater. Später nimmt Jesus die Jünger mit in eine ganz, ganz schwierige Phase seines Lebens im Garten Gethsemane. Auch dort erlebten die Jünger Jesus in der Gegenwart seines Vaters. Und nehmen wir das ein bisschen mit, diese Situation. Jesus und der Vater zusammen. Es heißt in Matthäus 26, 39, und er ging ein wenig weiter und fiel auf sein Angesicht und betete und sprach, mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorbei, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Wir spüren diese Intimität und diese Bereitschaft miteinander. Und was war das Ziel? Uns in diese Beziehung mit Gott hineinzuführen. Jesus tröstete seine Jünger in seinen Abschiedsreden in Johannes 14, 27. Es berührt mich sehr. Was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden, einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern und lasst euch nicht entmutigen. Jesus wusste, was auf die Jünger zukam. Dieses ganze Gefangennehmen von ihm, dann die Kreuzigung, dann verschwindet er noch aus dem Grab. Und er sagt, hallo Leute, meinen Frieden, den lasse ich euch. Den hat er auch uns gelassen. Und ringen wir, jagen wir diesen Frieden nach, suchen wir diesen Frieden. Und er beginnt am Kreuz. Und wir gehen weiter mit dem auferstandenen Jesus. Jesus fordert uns auf dazu, diesen Frieden zu suchen. Es ist mehr als eine Einladung. Er sagt, komm, das ist mein Friede, den ich für dich bereit habe. Ich bin überzeugt, wenn wir diesen Frieden mit Jesus gefunden haben am Kreuz, das ist die Tür, die offene Türe zu einer intimen Beziehung mit Jesus persönlich und mit dem Vater. Das ist das Fundament für ein Gebet, das nicht eine Form hat, sondern lebt. Und in dieser Begegnung, wenn wir mit dem Frieden mit Gott weitergehen, das hat Auswirkungen. Auswirkungen für dich ganz persönlich mit Gott zusammen, es hat aber auch Auswirkungen in deine Lebenssituation hinein und in unsere Umgebung hinein. Wir dürfen reifen in dieser Gottesbeziehung, in der Intimität mit Gott. Stephanus ist für mich ein geniales Beispiel an einer reifen Gottesbeziehung. Stephanus wurde ja gesteinigt und er zeigt uns, wie er am Schluss mit der Scham umging. Als er gesteinigt wurde, jagte er nach dem Frieden von Gott nach. Er bat Gott nicht um Rache, sondern um Vergebung für das, was die Menschen ihm gerade antun. Menschlich gesehen wäre doch Rache dran gewesen. Aber er bat für sie. Und das machte er. Er schämte sich nicht stellvertretend, sondern er kam mit der Scham und der Schuld, bat er stellvertretend um Vergebung, wenn das nicht Reife ist im Gebet, in der Gottesbeziehung. Wir können das nur dort, wo wir wirklich in einer ganz vertrauten Situation mit Gott, in dieser engen Beziehung mit Jesus und dem Vater im Himmel unterwegs sind. Ohne diese tiefe Beziehung wäre das für Stephanus gar nicht möglich gewesen. Das Zweite, was ich dir empfehle, wenn du am Kreuz warst und mit der Auferstehungskraft Jesu weitergehst, geh zum Thron Gottes. Dort sind wir zu Hause. Je mehr wir diese Zeiten nutzen in der Gegenwart Gottes, je mehr merken wir, was das für ein Leben spendet, wie viel Feuer von daher kommt und auch wie viel Ruhe einkehren darf. Und wenn das Realität wird, ich sage euch eins, dann sehnen wir uns danach. Ich freue mich persönlich und ich hoffe, ihr versteht das nicht als Stolz oder irgendwas. Ich bin bald 60 und ich bin Gott so dankbar, wie er mich hineingenommen hat, in eine Beziehung, in eine tiefere und immer tiefere Beziehung. Ich bin überzeugt, dass das noch viel tiefer gehen kann. Ich bin Gott extrem dankbar dafür. Weil das ist das, was trägt. Das ist das, was Leben gibt. Und es bildet meine Persönlichkeit, meine Beziehung mit ihm. Und es hat Auswirkungen auf mein Umfeld, unweigerlich. Gottes Einladung steht, komm zum Vater, komm in sein Haus. Gilt für jedes ganz persönlich. Gott ist Herrscher, hast du das gewusst? Er ist Vater und Herrscher. Er hat auch da beides drin. Aber er steht über allem, ihm ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Und er ist ein Vater, der liebt, der dich ehrt und der dich kennt. Und er sagt nicht, du musst dort sein und dann reden wir darüber, sagt, ich liebe dich und ich kenne dich. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Wenn wir beten, kommen wir zu Gott. Und wenn wir diese Begegnung mit ihm haben, lassen wir etwas zu, dass er seine Größe, seine Allmacht, seine Herrlichkeit, sein Weitblick und seine Weisheit uns zeigen darf. Und das hat Ausstrahlung in dich hinein und aus dir heraus. Empfange beim Vater, wie er dich sieht. Er zeigt dir das gern und du darfst ihm glauben, du darfst ihm vertrauen. Und das macht eure Beziehung stark. Beim Vater wächst das Vertrauen. Was auch dazu gehört ist, wenn wir beim Vater sind, dass wir kapitulieren können. Über uns selber. Über meine Wirklichkeit, in der ich bin. Und dass wir sagen können, ja Vater, ohne dich können wir nichts tun. Gott sagt, ich bin der Herr, dein Gott. Das sind seine Verheißungen, seine Zusagen in unser Leben hinein. Stolz und Minderwert, Ablehnung, Ängste, Unglauben verlieren an Wirkung in unserem Leben. Und Gottes Herrlichkeit gewinnt an Kraft. Und darin dürfen wir wachsen. Wir persönlich entscheiden uns, welchen Fokus wir wählen. Suche und jage nach dem Frieden mit Gott. Wenn wir die Psalmen lesen, spüren wir etwas von diesem Spannungsfeld zwischen Menschsein, geerdet in den täglichen Dingen und dem, was Gottes Herrlichkeit bedeutet. Wenn wir die Psalmen lesen, die beginnen oftmals, da legt der Psalmist Situationen aus und irgendwann kommt die Wende. Dann sagt er, und trotzdem bist du. Und dann kommt Gott hinein. Oder dann kommen prophetische Worte hinein, von die Gott hineinspricht, in die Psalmen hinein. Und dort, wo das geschieht, da ändert sich unser Fokus. Dann sind wir nicht mehr fokussiert auf das, was meins ist, sondern sind wir fokussiert auf, was Gottes Sache ist. Und das ist ein ganz großer Unterschied. Weil Gott die Dinge kennt, in der wir stehen. Und er denkt groß über dich und deine Situationen. Und es verändert die Dinge unseres Alltags. Und ich möchte einen Vers euch mitgeben. Lest ihn zu Hause mal. Betend, 2. Korinther 3, 18. Von uns allen wurde ein Schleier weggenommen, sodass wir die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel sehen können. Und der Geist des Herrn wirkt in uns, sodass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Vor uns, vor unserem Angesicht, wurde ein Schleier weggenommen. Wir sind nicht mehr getrennt von Jesus und nicht vom Vater im Himmel, durch Jesus. Aber wie oft lassen wir gewisse Schleier vor uns, vor unserer Seele sein, weil wir uns vielleicht auch sicherer fühlen im Moment. Und wenn diese Schleier weg sind, wenn wir Gott von Angesicht zu Angesicht anschauen, dann spiegelt seine Herrlichkeit in unser Leben hinein. Und wenn seine Herrlichkeit in unser Leben hineinspiegelt, was hat wohl mehr Kraft? Das in mir oder das von Gott? Und es ist das Anliegen von Gott selber, vom Vater, dass wir uns spiegeln lassen bei ihm, dass wir in sein Angesicht schauen. Und er hat die Schleier weggenommen. Wir haben durch Jesus ungehinderten Zugang zum Vater. Hab Mut, die Schleier zu benennen, was dir den Weg, so den direkten Weg zu Jesus und zum Thron, zum Vater, immer wieder mal einfach zumacht. Lass dich im Spiegel von Gott anschauen, in seiner Herrlichkeit. Und ich habe hier etwas versucht, jetzt hoffe ich, das klappt, zu machen. Ich habe da drei Schleier darauf gelegt. Überleg dir mal, welche Schleier verdecken dir in deinem Leben, dass du einfach so eins zu eins mit Jesus sein kannst, die Herrlichkeit Gottes sehen darfst. Man sieht vielleicht ein bisschen, was jetzt kommt. Denk daran, Nehmt die Schleier, die euch die Distanz nehmen will, zu Gott. Lasst euch beschenken, geht ans Kreuz und lasst sie dort los. Übergebt sie Gott. Und schaut in den Spiegel, wo Gottes Abglanz, Gottes Herrlichkeit dich anschaut. Und das verändert dich. Und das sind die Momente des Gebets. Die Momente des Gebets in der Beziehung ganz nahe bei Gott. Und da kann Intimität entstehen. Wenn diese Teiler da drüber sind, die meisten Leute haben sich sicher schon geärgert, was ich da für gräusliche Stoffe hier hinhänge. Aber ich sage euch eins, genau das ist es. So oftmals haben wir solche Stoffe, Dinge vor unserem Leben, die uns die Sicht am Thron Gottes für seine Herrlichkeit verdecken. Und ich wünsche uns in diesem Jahr, dass wir viele Schleier wegwerfen können, dass sie fort sind und dass wir wirklich in eine Intimität mit Gott hineinwachsen, die Auswirkungen hat. Und wir werden staunen, was das für Auswirkungen hat. Da bin ich überzeugt. Ich möchte einfach noch etwas mitgeben. Wenn du bereit bist, diesen Weg zu gehen, diesen Frieden mit Gott zu suchen, kann es dir geschehen, dass du durch Phasen gehst. Es kann sein, dass du durch Phasen der Trauer musst, Phasen der Kapitulation, dass du Gedanken hergeben musst über Unversöhnlichkeit, die du einfach behalten willst. Rachegedanken, Zorngedanken, Rechthaberei, Stolz, Minderwert. Ich möchte dir Mut machen. Beerdige diese Dinge beim Kreuz. Durchlauf sie, beerdige sie am Kreuz und geh zum Thron. Und lass dich wirklich von Gott ansehen. Er liebt dich, er will dich sehen. Das ist das Bedürfnis vom Vater im Himmel. Und wenn wir da den Mut haben, diesen Schleier beim Kreuz loszulassen, da kommt dieser Friede, den Gott geben will. Da kommt diese Vertrautheit wieder zurück, die wir uns stehlen ließen aufgrund unserer Geschichte. Und wir können ganz entspannt sagen, nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und wir sind stolze Menschen in Christus, nicht durch uns. Gemeinsam mit Paulus möchte ich euch sagen, der Friede Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, wird über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren, euch, die ihr mit Christus Jesus verbunden seid. Amen.